Herzlich willkommen zu Deutschlands erstem Podcast über LGBT im Sport. Ich bin Adriano und in meinem Podcast Schweißausbruch hörst du die Geschichten von queeren Sportlern und Sportlerinnen. Du lernst interessante Sportarten kennen und hörst, wie andere Menschen den Sportunterricht in der Schule erlebt haben. Bleib am Ball, jetzt geht's los. Hi, hier ist Adriano mit Schweißausbruch, eurem Lieblingspodcast über LGBTQ im Sport. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier bei mir im Podcast, und zwar Julina Menn. Ihr kennt sie vielleicht aus dem Dschungel oder von ihren YouTube-Videos, von Instagram. Ich habe sie kennengelernt als eine sehr sportliche Person und deswegen habe ich sie heute auch eingeladen. Wir haben uns unterhalten über ihre Transition, wie das ihr Körperbild verändert hat, auch verschiedene Sportarten, die sie in ihrem Leben schon ausprobiert hat. Ihr bekommt Tipps, wie man einen Marathon läuft und wie ihr vielleicht auch den Sport findet, der zu euch passt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß mit Julina und genießt die Folge. Julina, ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, wie ich dich überhaupt ankündige, und die meisten stellen dich vor als YouTuberin, Influencerin, Vloggerin, und natürlich kennen dich super viele Leute auch jetzt aus dem Dschungelcamp, ganz aktuell, und ich möchte dem noch gerne einen Titel hinzufügen, und zwar Sportikone.
Oh wow.
Du bist einen Marathon in den USA gelaufen, warst bei der VOG-WM und beim RTL-Turmspringen, dazu natürlich später noch mehr, aber je mehr ich recherchiert habe, desto mehr sportliche Ereignis habe ich bei dir gefunden tatsächlich.
Ich muss sagen, ich liebe Sport. Sport wurde mir schon in der Kindheit so ein bisschen in die Wiege gelegt, und ich habe im Laufe der Jugend alles Mögliche ausprobiert, über Schwimmen und Tennis und Ballett und Hip-Hop, und ja, irgendwie reizt mich das. Ich mag das, meinen Körper so ein bisschen ans Maximum zu pushen und da wirklich was aus mir rauszuholen, und bin da auch so ein bisschen, ich muss mal vorsichtig sein, dass ich nicht in diese Verbissenheitsschiene rutsche, sondern dass es bei positivem, gutwilligem Ehrgeiz bleibt. Aber ich habe da manchmal so die Tendenz, das alles ein bisschen zu ernst zu nehmen.
Ja, aber das sieht man auch, dass du sehr ehrgeizig bist, wenn man sich die verschiedenen Clips anguckt, die so im Internet kursieren. Du hast innerhalb von kürzester Zeit zum Beispiel beim Turmspringen teilgenommen. Da waren es, glaube ich, 3-4 Trainings, bevor es da in die Live-Show ging, oder?
Ja, ich bin im letzten Jahr 2022 beim Turmspringen nachgerückt, weil jemand anderes kurzfristig abgesprungen ist, weil das Training zu hart und schmerzhaft war. Und das war für mich auch so ein bisschen der Start in meine TV-Welt. Und ich wusste aber gleichzeitig, okay, wenn ich das mache, dann kann ich das nicht direkt verkacken. So, das ist meine erste Chance, das ist irgendwie wichtig. Deswegen im wahrsten Sinne des Wortes, go big or go home. Und ja, ich glaube, ich habe 3 oder 4 Mal trainiert. Das war so ein bisschen schwierig, einfach das zeitlich zu koordinieren mit der kurzen Zeit. Und gleichzeitig war das Training immer in Köln. Ich wohne aber in Bremen. Das sind halt 3, 3,5 Stunden immer pro Strecke. Und ja, das war dann so ein bisschen eine Herausforderung. Und da musste man sich so ein bisschen überwinden, über den eigenen Schatten zu springen. Runterkommt man. Ist halt nur die Frage, wie.
Ja, wie lief denn das Training ab?
Ich bin direkt beim ersten Training damit gestartet, dass ich dem Trainer gesagt habe, ich habe Bock darauf, push mich ruhig richtig hart. Und er hat mich halt gefragt, was ich mir so jetzt außer Kalten zutraue, weil die anderen halt schon 4, 5, 6 Wochen Vorsprung im Training hatten. Und ich habe gesagt, also Kopfsprung, gar kein Problem. Ich denke mal so bis 5 Meter, easy, traue ich mir zu. Nicht, weil ich das kann, sondern weil ich glaube, dass ich das kann. Ich habe das irgendwie früher mal im Freibad mit meinen Freunden gemacht und so. Ich bin halt auch lange geschwommen, aber Schwimmen hat tatsächlich recht wenig mit Turmspringen zu tun.
Ja.
So, man kennt halt die Komponente Wasser, aber ja, wenn ich vom Startblock springe, ist ja meine Devise immer weit, so um Geschwindigkeit halt auch aufzubauen. Und beim Turmspringen geht es ja darum, eher hoch zu springen, um möglichst viel Zeit in der Luft für die jeweilige Bewegung zu haben. Dann haben wir relativ schnell Fortschritte gemacht, und dann habe ich ihm erzählt, eher beiläufig, weil er mich gefragt hat, hast du mal irgendeine sportliche Vorerfahrung, die für uns nützlich sein könnte? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mal Ballett gemacht, vielleicht ist das für Gelenkigkeit ganz interessant, und Geräteturnen, aber das auch nur in der Grundschule, aber vielleicht ist da noch ein bisschen was hängen geblieben. Und er meinte, oh, kannst du einen Handstand? Ich sage, ja, einen Handstand kann ich. Dann meinte er, gut, wer einen Handstand kann, kann auch einen Handstand Überfall. Und dann habe ich das gemacht. Und aus dem Handstand Überfall wurde dann ein Handstand Salto Kopfsprung.
Yeah.
Im Endeffekt von 7,5 Metern, der mich dann in der Live-Show auch auf den zweiten Platz gebracht hat.
Das ist so phänomenal, finde ich, wie furchtlos du auch einfach in diesen Handstand gegangen bist. Auf 7,5 Metern war es, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Und am Ende, welchen Platz hast du da gemacht? Ich glaube, den zweiten sogar, oder?
Ja, ich habe den zweiten Platz hinter Philipp Boy gemacht. Und ich meine, Philipp Boy ist ja Olympiaturner.
Ja.
Und da hat sich der zweite Platz, um ehrlich zu sein, ein bisschen angefühlt wie der erste.
Ja. Kann ich total nachvollziehen, auf jeden Fall. Ich möchte gerne mit dir einmal in die O-Töne springen, um zu schauen, was Leute dir zutrauen, wenn sie nur ein Bild von dir sehen. Das heißt, wir haben verschiedenen Leuten gezeigt, das hier ist eine Person, was traust du dieser Person zu, welche Sportart? Und ich zeige dir jetzt einmal, was die Leute gesagt haben.
Okay.
Ich sehe, dass die Person schöne gemachte Nägel hat, was schon mal ein paar Sportarten ausschließt, denke ich. Ballsportarten, vielleicht auch Reiten, hätte ich mir vorstellen können.
So typisch Fitnessstudio-Frau, die da Kurse macht.
Schwimmen hätte ich mir vorstellen können. Allerdings ist das vielleicht auch nicht so praktisch mit den Nägeln. Ich weiß nicht, ob man damit gut schwimmen kann.
Keine spezielle Sportart auf jeden Fall. Ja, eine Pumperfrau.
So krasser Tango-Tanz mit so einem Tanzpartner, den man seit man 7 ist oder so kennt. Macht irgendwie sowas.
Anschieberin beim Bobfahren, beim Eisbobfahren, das wäre auch was passen würde.
Step-Aerobic.
Crossfit oder sogar Bodybuilding, irgendwas.
Okay, oder Leichtathletik könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, Leichtathletik.
Ich würde auf Tennis tippen. Also sie sieht so aus wie eine Tennisspielerin.
Tischtennis?
Nein, nicht Tischtennis, Tennis.
Cool, Hammer.
Es war schon vieles Richtige dabei auch, ne? Du hast einiges davon auf jeden Fall schon gemacht. Zuletzt Tennis, da habe ich dich auch schon gesehen. Tennis ist auch ein Ding, was du ab und zu aus Spaß, würde ich sagen, machst, oder?
Ja, also ich habe in meiner Jugend, ich glaube mit 4 oder 5 angefangen, Tennis zu spielen. Meine Großeltern haben mich damals so ein bisschen dazu genötigt, weil die total selber im Tennisfieber immer schon waren und halt gesagt haben, okay, du musst auch Tennis spielen. Und habe dann 10 Jahre 4-5 Mal die Woche Training gehabt, habe auch die Bremer Landesmeisterschaften gewonnen.
Okay, wow.
Also Tennis war so mein Ding in der Jugend und habe jetzt bestimmt 10 Jahre, 11 Jahre nicht gespielt. Und meine Oma hat mich neulich mitgeschleppt, weil ich aktuell im Privatleben so ein bisschen durch eine herausfordernde Zeit gehe. Und sie meinte, komm, du musst auf andere Gedanken kommen. Ich nehme dich jetzt mit zum Tennis. Tennis ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Let's get back to the roots. Und das war cool, mal wieder auf dem Platz zu stehen. Ich war ein bisschen eingerostet, aber sie hatte recht, die Technik verlernt man nicht.
Sehr gut. Und lenkt auch ab, so wie sie es vorgeschlagen hat.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Tennis ist jetzt nur eine Komponente. Du hast schon gehört, viele Leute trauen dir sehr viel zu. Ich habe herausgefunden, du hast schon sehr früh auch angefangen mit Schwimmtraining. Schon in der Grundschule, oder?
Ja,
wie genau. Wie bist du dazu gekommen?
Auch da haben mich meine Großeltern so ein bisschen zugepusht. Das kam aber tatsächlich ein bisschen mehr. Also das war eine Kombination. So Tennis wurde ich gepusht, Schwimmen war eine gemeinsame Entscheidung, weil mein absoluter Lieblingsfilm von Disney früher Ariel die Meerjungfrau war.
Okay.
Und ich gedacht habe, oh, die kann so toll schwimmen, das will ich auch können. Und wenn ich was will, dann gebe ich 110%. Und aus normalem Schwimmtraining wurde irgendwann dann auch eine DLRG-Mitgliedschaft und Wettkämpfe und bla. Beim Tennis habe ich tatsächlich, meine beste Platzierung war der 2. Platz bei den Bremer Landesmeisterschaften. Da konnte ich einfach nicht mithalten, weil ich miserabel im Rückenschwimmen bin.
Ja.
Brust und Freistil war total super, aber im Rückenschwimmen war ich so Katastrophe, dass es mich insgesamt auf Platz 2 gezogen hat.
Aber auch erstaunlich, oder? Also Platz 2 ist auch schon krass.
Ja gut, ich war glaube ich 11 oder 12. Ja. Aber gut, die anderen waren auch 11 oder 12. Aber ja, das war cool. Schwimmen hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es geliebt, im Wasser zu sein. Ich habe mich da sehr frei immer gefühlt. Mhm. Und ja, als dann die Pubertät irgendwann losging, so mit 12, 13, habe ich gesagt, okay, aufgrund meiner Transsexualität ist mich im Badehose zeigen irgendwie für mich nicht so das Angenehmste. Das war keine, also es war mir nicht bewusst, sondern es war eher so ein unterschwelliges Gefühl. Ich fühle mich da einfach nicht mehr wohl und habe mich dann eher auf Tennis und Tanzen konzentriert.
Da sprichst du was Wichtiges an, denn wenn wir über die Zeit sprechen, als du geschwommen bist oder Tennis gespielt hast in deiner Kindheit und Jugend, hast du das in einem männlichen Körper gemacht.
Ja.
Jetzt hast du schon angesprochen, die Transition kam ja erst später, aber du warst dir schon relativ früh eigentlich darüber bewusst, dass hier irgendwie, ja, was nicht stimmt oder was anders sein sollte. Nimm uns doch gerne mal mit in diese Zeit.
Mein Problem war, dass ich kein Wort für meine Gefühlswelt hatte. Ich wusste, irgendwie fühlt sich mein Kopf und mein Körper nicht im Einklang an. Aber ich habe gedacht, okay, meinen Körper, den kann ich sehen, den kann ich greifen, der existiert. Und meine Gedankenwelt, meine Identität, meine Gefühle, das wirkte für mich oft so abstrus. Also so, das konnte ich halt nicht greifen. Und da hatte ich immer das Gefühl, okay, wenn ich mich entscheiden muss und da irgendwie einen Kompromiss finden muss, dann ist anscheinend ja mein Körper das, was in Anführungszeichen in Stein gemeißelt ist. Und dann habe ich lange Zeit meine Identität probiert, so ein bisschen zu unterdrücken. Einfach für den Seelenfrieden. Das hat nur so lange funktioniert, bis ich dann mit Anfang 20 meine Transition gestartet habe. Und ja, das war so mein Heranwachsen in die Transsexualität.
Du warst danach auch noch auf einem Sportgymnasium, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Wie hat sich das da gezeigt, dein Unwohlsein?
Ja, also es war ein Sportgymnasium, aber ich habe keinen Sportschwerpunkt gehabt.
Ah, okay.
Genau, ich hatte den internationalen Sprachenschwerpunkt. Genau.
Aber wahrscheinlich war die Schule gefüllt mit sehr sportlichen Menschen oder sehr körperbetonten Menschen, kann ich mir vorstellen.
Ja, für mich war das so ein bisschen die Herausforderung, weil ich so mit 15, 16 einen immensen Selbsthass gegen meinen Körper entwickelt habe, gerade halt aufgrund der Transsexualität, die so ein bisschen herangewachsen ist in mir und ich da viel gegessen habe als Coping Mechanism, war Essen immer sowas, was mich irgendwie beruhigt hat und dann da habe ich sehr viel zugenommen in der Zeit. Ich habe auch ein Auslandsjahr in den USA gemacht, das war auch nicht förderlich, habe in der Zeit den Sport schleifen lassen und kam dann irgendwie mit statt 70 Kilo auf einmal mit 100 und sonst was zurück. Das war hart, gerade in der Schulzeit, weil, keine Ahnung, alle anderen Jungs mit Sixpack und so durch die Gegend gelaufen sind. Und ja, ich kam dann als in Anführungszeichen die fette Schwuchtel wieder. Und das haben mich die anderen auch oft genug spüren lassen.
Wie bist du denn da wieder rausgekommen?
Weil ich habe mich komplett in den Sport gestürzt. Komplett. Und habe dabei meine Liebe zum Joggen entdeckt. Ich finde, Joggen ist total cool, weil es ein bisschen was Meditatives hat. Man denkt bei Sport ja primär immer an die körperliche Anstrengung. Ich finde, Joggen ist 50-50, auch Kopfarbeit. So, man muss einfach seinen Kopf ausschalten und nicht drüber nachdenken, was man gerade macht. So, natürlich so ein bisschen auf die Körperspannung, auf die Haltung, auf den Kopf hochziehen und den Bauch anspannen und so Hüfte nach vorne, Pobacken zusammenkneifen. Aber sobald man das halt irgendwie so ein bisschen verinnerlicht hat, kämpft man eigentlich viel, viel mehr gegen seinen Kopf. Denn laufen kann man, man muss halt nur weiter durchziehen und darf nicht aufhören.
Wie kann ich mir das praktisch vorstellen, wenn du sagst, du kamst jetzt aus Amerika zurück, warst übergewichtig, andere Leute haben dich gemobbt oder dich beleidigt, du hast irgendwie Trost in Essen gefunden, da bist du wahrscheinlich nicht morgens aufgestanden, hast gedacht, jetzt gehe ich erstmal 10 Kilometer joggen, oder? Wie waren da die Anfänge?
Tatsächlich war es genau das.
Ah, okay.
Es war genau das, so stereotypisch, wie es klingt, bin ich um 5:30 aufgestanden. Und in Bremen, wir haben so einen großen See und ich bin da einmal rumgejoggt und es sind irgendwie 9, 9,5 Kilometer. am Anfang noch mit vielen Pausen. Es hat unglaublich lange gedauert und ich bin fast zu spät zum Unterricht danach gekommen. Irgendwann wurde ich schneller und konnte dann halt auch ein bisschen später aufstehen, um halt meine Runde zu schaffen. Und das habe ich echt bestimmt 3-4 Tage die Woche gemacht. Und abends oder nachmittags nach der Schule und den Hausaufgaben bin ich dann noch ins Fitnessstudio gegangen, habe ganz viel so Body-Pump-Kurse gemacht, so aerobische Bewegungen, aber mit Langhantelstange. Das war super, weil ich dadurch auf der einen Seite die Muskelausdauer durchs Joggen hatte und gleichzeitig aber auch so ein bisschen den Kraftaufbau durch das Pump. Wahrscheinlich sagen jetzt viele Sportprofis, das widerspricht sich komplett, ja, das darf man nicht zusammen machen. Für mich hat es super funktioniert und ich habe relativ schnell meinen Körper wieder nicht nur so gehabt, wie er vorher war, sondern um einiges athletischer und hatte dann irgendwann auch ein Sixpack. Das war für mich in der Zeit ganz, ganz toll, weil ich mir auch so ein bisschen im Hinblick auf meine Transsexualität bewiesen habe, schau mal, so dein Körper kann total gesellschaftlich akzeptiert und gut aussehen. Wirf das doch nicht hin. So unterdrück eher weiter deinen Geist, denn das ist doch alles in Ordnung. Schau, du wirst jetzt von Leuten akzeptiert, Leute wertschätzen dich. Gerade auch so in der Zeit 16, 17, 18, andere Leute finden dich attraktiv. Das ist natürlich auch wichtig. Das war so ein First in meinem Leben zu dem Zeitpunkt. Und ja, dem habe ich mich dann auch eine Zeit lang einfach hingegeben, habe meinen Sport gemacht, bin immer wieder joggen gegangen, immer wieder ins Fitnessstudio und ja, habe mich eher so aufs Positive konzentriert, aber in mir drin hat es halt geschlummert und die Unzufriedenheit ist innerlich immer mehr gewachsen und gewachsen.
Wann war die Unzufriedenheit dann am größten und wann hast du dann gemerkt, okay, Sixpack ist eigentlich nicht das, was ich will und ich will auch eigentlich nicht, dass mein Körper immer muskulöser vielleicht auch wird oder männlicher?
Mit 21, ich habe mit 21 meinen damaligen Mann geheiratet und als wir 1-2 Wochen danach die Hochzeitsfotos bekommen haben, ist es mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich gedacht habe, ganz ehrlich, das soll gerade der schönste Tag in meinem Leben sein und es fühlt sich an wie eine Lüge, als ob ich Schauspieler, als ob ich vorgebe, etwas zu sein, was ich nicht bin. So diesen Tag habe ich mir tief drin in meinem Herzen anders gewünscht, anders vorgestellt und da war für mich klar, egal mit was das jetzt für Konsequenzen verbunden ist, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann mich nicht selber belügen und viel, viel wichtiger, ich kann auch die Menschen, die ich liebe, nicht länger belügen. Und auch aus Fairness meinem Partner gegenüber bin ich es ihm schuldig, aufrichtig und ehrlich mit ihm zu sein. Auch wenn es natürlich, dass jeder sagt, ja, ein bisschen zu spät jetzt, nach der Hochzeit. Aber unsere Liebe war stark genug, die Transition gemeinsam zu meistern. Und ja, mit 21 habe ich das denn das erste Mal im Familien- und engsten Bekanntenkreis angesprochen. Und ich glaube, mit 22, 23 habe ich dann meine Therapie angefangen.
So eine Transition ist in Deutschland ja nicht nur, dass man irgendwo hingeht und sagt, übrigens, ich bin trans, bitte gib mir einen neuen Pass und mein Körper muss jetzt ja auch irgendwie anders aussehen. Kannst du mal beschreiben, was so die ersten Schritte waren und wie das weiterging, wie lange das gedauert hat vor allen Dingen auch?
Es war ein sehr, sehr langer Prozess. Also ich bin mir bei den Jahreszahlen gerade gar nicht mehr so sicher. Ich meine, mit 21 habe ich mich geoutet im engsten Kreis. Mit 23 habe ich die Therapie begonnen, einfach weil ich mir selber auch so ein bisschen die Zeit lassen wollte, jetzt nicht zu überstürzen. Es macht keinen Sinn, da irgendwas zu rushen. Gleichzeitig wollte ich meinem Partner die Chance geben, sich mit dem Gedanken anzufreunden und dass wir diese Schritte gemeinsam Step by Step halt gehen. Und dann war ich 6 Monate in Therapie. Dann durfte ich mit meiner Hormontherapie anfangen, habe dafür erstmal Testosteronblocker verschrieben bekommen. Kurz danach auch weibliche Hormone, die Östrogene. Habe die dann ein knappes Jahr genommen und dann habe ich meine ersten Operationen vornehmen lassen. Ich habe eine Gesichtsfeminisierung gemacht, bei der mein Gesicht komplett rekonstruiert wurde, weil das Testosteron in der Pubertät halt Auswirkungen aufs Wachstum der Knochen hat und das wächst halt leider nicht zurück. Was einmal gewachsen ist, ist halt mit Knochen fest. Und ja, das war für mich sehr, sehr wichtig, einfach weil ich dadurch das Gefühl hatte, mit einem lockeren Pulli, aber also wenn ich meinen Körper so ein bisschen verstecke, aber mein Gesicht wenigstens schon mal weiblicher aussieht, kann ich durch den Alltag gehen. Und was mit meinem eigentlichen Körper ist, das sieht ja außer mir keiner. Und ein Jahr später habe ich meine Brüste machen lassen und ein weiteres Jahr später hatte ich meine Geschlechtsangleichung. Und ich glaube mit also 27, fast 28 war meine Transition in mehr oder weniger abgeschlossen. Also es war ein Prozess von bestimmt alles in allem 5 Jahren. Und das war wirklich schon, Leute, ich möchte vorankommen, bitte, bitte. So. Aber gerade auch, was Operationen angeht. Wir haben in Deutschland das Glück, dass zum Beispiel die geschlechtsvergleichende Operation von der Krankenkasse übernommen wird. Nichtsdestotrotz ist es ein Kampf mit der Krankenkasse und Gutachten und psychiatrischen Gesprächen und Evaluationen, die man da in Anführungszeichen über sich ergehen muss, was ich persönlich aber auch sehr wichtig finde. Ich glaube, gerade weil es irreversible Operationen sind, ich werde niemals sagen können, okay, ich möchte, darf ich hier direkt reden?
Ja, ja klar, gerne.
Ich kann nicht sagen, ich möchte meinen Penis wieder haben. Das geht nicht. So, und einfach, um da auf Nummer sicher zu gehen, dass wirklich jede Person, die diese Operation über sich ergehen lässt, du kannst dir niemals zu 1000% sicher, 100% sicher sein, aber um die Gefahr wirklich so gering wie möglich zu halten, dass Leute diese Entscheidung bereuen, finde ich diese Gutachten sehr, sehr wichtig. Und ja, die brauchen aber leider in Deutschland ihre Zeit, wie das nun mal mit Bürokratie und Behördengängen so ist.
Ja, und ich glaube, was viele Transpersonen auch daran kritisieren, es sind auch die Fragen, die gestellt werden. Es ist zum Teil sehr intim, sehr, ja.
Ja, aber ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil in dem Moment, damals fand ich es auch nicht toll, rückblickend betrachtet, war es aber wichtig. So, und auch dass Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel das aktive Sexleben aussieht. Natürlich hat man da keine Lust, drüber zu reden mit einem Fremden. Auf der anderen Seite ist das ja wichtig, um zu entscheiden, wie sich die primären Geschlechtsorgane operativ verändern lassen. Wenn man jetzt sagt, ja, ich habe nun mal rein biologisch, körperlich gesehen einen Penis und in meinem aktiven Sexleben benutze ich den auch andauernd. Ja, bist du dir sicher, dass das die richtige Operation für dich ist? So, also, denn ich verstehe, dass es unangenehm ist, aber andererseits, ich finde es sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen, oder da müssen, ich kann nicht für alle Transpersonen sprechen, ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung beschreiben, wie ich den Prozess wahrgenommen habe. Man darf nicht so empfindlich sein. Auch bei anderen Krankheiten oder medizinischen Verläufen gibt es unangenehme Situationen. Und man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber eine Chemotherapie ist auch nicht angenehm. Auch da gibt es zum Beispiel den Haarverlust, der sehr traumatisierend sein kann. Und im Endeffekt lässt man das Ganze über sich ergehen, um aber gesund zu werden in the end. Und ich denke mir, okay, ich muss ein paar komische, intime Fragen beantworten, dafür, dass ich aber irgendwann in meinem Körper glücklich sein kann. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn ich einfach als biologische Frau geboren wäre oder mich in meinem biologisch männlichen Körper hätte wohlfühlen können. Kann ich aber beides nicht, deswegen muss ich halt diesen Weg gehen. Und dass da zwischendurch so ein paar kleine Stolpersteine halt drin sind, ist Natur der Sache, finde ich rückblickend betrachtet, aber tatsächlich nicht schlimm, sondern eher wichtig.
Du hättest es dir nur schneller gewünscht, alles.
Ich hätte mir gewünscht, dass nach solchen Gesprächen man nicht 6-7 Monate auf das schriftliche Gutachten warten muss. Oder dass, wenn ich meine Unterlagen bei der Krankenkasse abgebe, man hat offiziell, glaube ich, ein Recht auf Antwort binnen 4 Wochen. Die Krankenkasse reizt es nochmal aus, hat noch eine Verlängerungsfrist, darf es denn verdoppeln und dann absagen und dann noch muss ich Widerspruch einlegen. Und dieses Ganze hin und her, das hätte ich mir einfach komprimierter gewünscht. Dass jeder auch nur seine Arbeit macht und sein Bestes gibt, ist klar. aber dass manchmal diese organisatorischen und bürokratischen Prozesse sich so ziehen, finde ich in dem Kontext sehr schlimm, gerade wenn man auch bedenkt, wie hoch die Suizidrate ist bei Transpersonen, die halt in diesem Prozess drinstecken und darauf warten, endlich weitermachen zu können. So, für mich war mein Leben in meinem biologisch-männlichen Körper nicht lebenswert und ich bin sehr, sehr dankbar für das Netz an Familie und Freunden, die mich in der Zeit halt getragen und gestützt haben, weil ich es alleine nicht geschafft hätte, glaube ich. Mhm.
Wenn wir jetzt nochmal zurückspulen zu den ersten Schritten wie Testosteronblocker zum Beispiel oder Östrogen, was sind so die ersten Sachen, die sich verändert haben an deinem ja eigentlich sehr männlichen Körper damals?
Ich hatte das Gefühl, dass ich auf einmal Kaffee zu mir essen kann und trotzdem zunehme. Ja, mein Stoffwechsel ist direkt in den Keller, aber komplett. Ich hab in der Zeit wieder relativ viel zugenommen, hatte aber trotzdem große Angst, weiter Sport zu machen, weil ich halt nicht mehr so muskulös sein wollte. Und wir haben es ja vorhin in den O-Tönen auch schon gehört, Leute denken, ich bin Anschieberin beim Bobfahren. Also diese Grundmassivität habe ich einfach. Die werde ich auch nicht verlieren, selbst wenn ich irgendwann nur noch 60 Kilo wiegen sollte oder was ja auch gar nicht mein Wunsch oder Ziel ist. Aber ich glaube, einfach durch diese männliche Pubertät hat sich mein Körper einfach auf gewisse Art und Weise verändert. Ich habe aber gemerkt, dass gerade durchs Östrogen relativ schnell sich meine Haut verändert hat. Die ist viel, viel weicher geworden. Und auch Brustwachstum und Fettverteilung kam dazu. Da, wohingegen ich vorher so ein bisschen das Fett, wenn ich es denn hatte, am Bauch gesammelt habe, ist es dann so ein bisschen runtergerutscht in die Hüften. Mhm. Und das macht rein biologisch gesehen ja auch Sinn, weil durch die Östrogene denkt mein Körper, okay, er muss die Hüftregion halt schützen. Gut, bei mir gibt es da nicht viel zu schützen, aber die veränderte Fettverteilung, das war sehr merklich.
Und dann war es aber auch schon ziemlich nah an allem, was danach jetzt kam, ne? Turmspringen und Co.
Genau, also da waren ein paar Jahre dazwischen. Ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen Bedenken, als ich mich jetzt wieder in den Sport hineingetraut habe, einfach aufgrund meiner Transsexualität, weil ich kein Freund eigentlich davon bin, wenn Transfrauen als Frau antreten und den Frauen ihre Titel klauen. Finde ich sehr kritisch.
Lass uns gerne darüber reden. Das ist ein sehr aktuelles Thema auch. Ne? Ja. Also es kommt immer wieder auf. Es gibt nicht so die eine Richtlinie, die jetzt sagt, okay, so ist es und das übernehmen wir für jeden Sport. Jeder Sportverband entscheidet da gerade selber, was eigentlich mit Transfrauen, also wenn man über Transsportler spricht, dann ist es meistens sind es Transfrauen, über die man hier spricht. Und genau das, was du sagst, dass sie einen Vorteil haben.
Definitiv. Und ich will, jede Transfrau, die das abstreitet, ist meiner Meinung nach verblendet. Und das sage ich als Transfrau selber. In meinem Fall, in den Sportarten, wo ich wettkampfmäßig nach meiner Transition angetreten bin, waren es Sportarten, wo ich niemandem irgendeinen Titel klaue. Mhm. Als ich meinen Marathon letztes Jahr gelaufen bin, habe ich mich als Frau angemeldet und habe aber im Vorfeld lange drüber nachgedacht, mache ich das oder melde ich mich irgendwie als außen vor oder sonst wie an. Aber ich wollte nicht unnötig für Verwirrung sorgen und ich sehe mich nicht auch nicht als außen vor. Ich sehe mich als Frau. Und da ich zum Glück eine einfach mehr als durchschnittliche Zeit gelaufen bin, klaue ich da auch niemandem einen Titel. Wäre ich besser, würde ich tatsächlich überlegen, mich aus solchen Wertungen rausnehmen zu lassen. Einfach aus Fairness und Respekt anderen biologischen Frauen gegenüber. Weil nicht abzustreiten ist, dass ich allein von meiner Grundbiologie und DNA und Knochendichte, Muskulatur, Stärke, auch durch die Hormontherapie wird sich daran niemals etwas komplett ändern, einen Grundvorteil habe. Und da finde ich es nicht in Ordnung, dass gerade so in Sportarten wie Gewichtheben oder so, dass Transfrauen mit oder gegen biologische Frauen antreten, weil halt einfach nicht abzustreiten ist, dass es da einen Vorteil gibt.
Jetzt sind es meistens Sportarten wie Laufen zum Beispiel ganz aktuell oder Schwimmen. Aber gibt es da nicht sowieso körperliche Unterschiede? Also gibt es nicht auch einfach Menschen, die ein breiteres Kreuz haben? Müsste man da vielleicht nicht eine ganz andere Kategorie finden als männlich-weiblich?
Also für mich liegt die Unterscheidung männlich-weiblich irgendwo auf der Hand. Ich finde, wir leben in einer sehr geschlechterspezifischen Gesellschaft, mhm, und dass sich das auch im Sport nach Geschlecht trennt, fängt nach meinem Empfinden ja auch schon in den Umkleiden an. Mhm. Wir sagen jetzt ja auch nicht, alle Leute mit einem breiten Kreuz gehen in eine Umkleide, ja, und alle Leute mit kleinen Händen und kurzen Beinen gehen in die andere. So, deswegen, ich glaube, man darf da nicht zu woke sein. Und das, mhm, ist, ich weiß, das ist eine schwierige Aussage, gerade für mich als Transperson, die auch in der Community und so sich engagiert. Aber ich engagiere mich dafür, dass wir nicht zu doll abdriften. Ich glaube, das ist aktuell so ein bisschen eine Gefahr, dass wir Leute zu doll immer für jeden Pups Verständnis haben wollen und das dadurch uns irgendwie verstricken und irgendwie in der Argumentation verlieren. Ich finde, Transfrauen, was den Alltag, was ihren persönlichen Alltag und ihre Lebensrealität angeht, natürlich zu 100% lebe als Frau, das mache ich auch. Ich thematisiere in meinem Alltag auch meine Transsexualität nicht. Wenn ich mit meinen Nachbarn im Supermarkt, mit meinen Freunden sonst wie unterwegs bin, spielt mein medizinischer Background, die Tatsache, dass ich als biologischer Junge zur Welt gekommen bin, 0,0 eine Rolle. Mhm. Wenn es aber darum geht, dass man sich körperlich, wie man es im Sport ja tut, mit anderen misst, dann finde ich, sind solche unabstreitbaren Vorteile wichtig einfach. Und gerade beim Thema Laufen. Natürlich gibt es Frauen, biologische Frauen, die schneller laufen können und weiter laufen können und besser springen und wie auch immer. Aber ich habe einen Grundvorteil und ich finde, den ja außer Acht zu lassen, ist irgendwo irrational.
Du hast jetzt schon angesprochen, dieses Verständnis zeigen für alles und ja, super woke zu sein irgendwie, ja, nervt dich so ein bisschen.
Voll.
Es gab ja jetzt vor kurzem die Situation mit Pamela Reif. Vielleicht können wir da mal drüber sprechen. Mhm. Pamela Reif ist super reichweitenstarke Sportlerin auch, kann man sagen. Macht YouTube-Videos vor allem mit Fitness-Videos, mit Instructions, wie man irgendwie super fit wird. Hat eine super krasse Reichweite. Ich glaube, in die Millionen geht das.
Ja, ich glaube, auf Instagram sind es 9 Millionen.
Ja, das heißt, sie erreicht sehr viele Leute und hat dann einen Filter ausprobiert, mit dem man irgendwie schöner aussehen soll und hat daraufhin gesagt, ja, ich sehe ja voll hässlich aus, ich sehe aus wie eine Transe. Mhm. Und daraufhin hat sich die Internet-Bubble darauf gestürzt, hat sie wirklich attackiert und hat gesagt, wie es überhaupt nicht geht und es kann nicht sein und ganz, ganz schlimm alles. Und es gab eine Person, die gesagt hat, Moment mal, lass uns das hier mal nutzen, diese Aufmerksamkeit, die wir hier haben und darüber sprechen. Und das warst du.
Ja, ich konnte den Aufschrei irgendwo verstehen, mhm, weil das ist das, wo wir gesellschaftlich aktuell stehen. Irgendjemand macht einen Fehler und alle sind direkt laut und empört. Mit der Argumentationsgrundlage, ja, man muss ja auch was dazu sagen dürfen. Und wenn mich das verletzt, dann nutze ich meine Plattform, die ich auf meinem Kanal habe, um für mich und meine Community einzustehen. Das Ding ist nur, dass die Art und Weise, wie für mich sehr, sehr entscheidend ist. Und wenn ich mich in den Otto-Normalverbraucher hineinversetze, der in seinem engsten Familien- und Bekanntenkreis keinen Bezug zu transsexuellen Menschen hat und dann sieht, dass wenn eine Person, unabhängig jetzt von Pamelas Reichweite oder ihrem Bekanntheitsstatus, wenn eine Person einen Fehler macht und das Wort Transe benutzt, was halt sehr negativ und beleidigend für Transpersonen benutzt wird, aber unterm Strich das Wort Transe beschreibt einen Mann, der sich als Frau verkleidet. Das ist ein Transvestit. Und Transvestiten sind halt nun mal Männer, die sich als Frauen verkleiden. Dass dieses Wort auch für Transsexuelle benutzt wird und damit Transfrauen ihre Weiblichkeit abspricht, das ist ja das Problem. Und deswegen ist eigentlich die gesellschaftliche Nutzung des Wortes Transe das Problem und nicht das Wort per se. Und ich habe mir einfach gedacht, wenn jetzt die Otto-Normalverbraucher denken, okay, ich mache einen Fehler und werde direkt geroastet, ja, dann will ich mit den Leuten gar nichts mehr zu tun haben. Und das ist ja das Letzte, was ich möchte. Ich möchte, dass Leute Verständnis und Offenheit zeigen und keine Berührungsängste haben, dass sie sich trauen, Fragen zu stellen, weil wenn sie Fragen stellen, können sie auch, wenn es nur ein bisschen ist, mehr verstehen, wie es sich anfühlt, transsexuell zu sein. Ich glaube, so diese komplette Erfahrung braucht man auch gar nicht, aber einfach zu verstehen, das ist nichts, was man sich aussucht, das ist kein Lifestyle, das ist kein Hobby, das ist kein Verkleiden, sondern das ist ein Kampf ums Überleben, weil man für seine eigene Identität halt einstehen möchte. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und das ist mir auch heute bei unseren Zuhörern ganz wichtig. Wenn ihr irgendwas aus der heutigen Folge mitnehmen möchtet, dann ist es die Tatsache, dass Transpersonen sich nicht dafür entscheiden, trans zu sein. Die einzige Entscheidung, die man trifft, ist aufrichtig zu sich selber zu sein. Und da wollte ich Pamela auch nicht in Schutz nehmen. Ich glaube, es ist nicht meine Position, jemanden in Schutz zu nehmen. Ich wollte nur mit ihr über eben dieses Thema sprechen und halt ihr erklären, wo der Fehler in Anführungszeichen lag und ihr erklären, warum Leute sich dadurch vor den Kopf gestoßen haben, aber ihr gleichzeitig auch den Raum probieren zu ermöglichen, aus diesem Fehler was Gutes zu machen. Wir haben gemeinsam einen Livestream gemacht, verschiedene Stories gepostet und auch über das Thema gesprochen. Und ich glaube, in dem Kontext ganz, ganz vielen Leuten was Neues beibringen können und auch so ein bisschen die Angst nehmen. Denn es ist total menschlich, Fehler zu machen. So als mein Opa zum Beispiel hat früher auch immer das N-Wort gedroppt. So, weil für ihn war das damals ganz selbstverständlich. Und natürlich, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, sagt man immer. Irgendwo schon. Ich finde, ob ein Vorsatz da war, etwas Beleidigendes zu sagen, oder ob man sagt, wenn man denkt, es ist in Ordnung, dann kann man immer noch sagen, ja, wie kann man das 2023 nicht wissen? Ich bin mir ganz, ganz sicher, in irgendwelchen anderen Themengebieten bin ich die unwissende Dumme und mache den Kopfsprung in die Fritteuse. Aber ja, also ich hoffe einfach, dass ich da Pamela so ein bisschen was mitgeben konnte und gleichzeitig auch ihren Zuschauern auch. Und da bin ich tatsächlich dankbar, dass sie mir als öffentlich transsexueller Frau diese Plattform halt gegeben hat, um Leute aufklären zu können. Da ging es nicht darum, dass ich mich irgendwie bei ihr einschleimen wollte oder sonst wie. Ich wollte einfach nach meinem besten Wissen und Gewissen für die Community was tun. Und ich glaube, das erreicht man eher, wenn man auf Leute einen Schritt zugeht, als wenn man sie an den Pranger stellt.
Wie ist dein Gefühl? Wie wurde das aufgenommen, auch von ihrer Community? Du hast sicher auch irgendwie Reaktionen mitbekommen und Kommentare vielleicht sogar gelesen.
Ich muss sagen, die Community war sehr, sehr offen für mich. Im ersten Moment haben sie gedacht, das Ganze wird jetzt so ein Fight im Sinne von, ich stelle Pamela an den Pranger. Aber als ich das ganz klargestellt habe, das ist nicht meine Intention. Ich möchte einfach nur so ein bisschen darüber reden, wie es sich anfühlt und wie so dieser Prozess ist, wie so eine Transition abläuft, Operationen, Hormontherapien, mit wie viel Leid, Herausforderung und Schmerz der Weg zum persönlichen Wohlbefinden halt verbunden ist. Und dafür ein bisschen Empathie zu schaffen, waren die Leute total begeistert und haben sich gefreut, da mal so einen Einblick zu bekommen.
Jetzt haben wir auf einer Seite irgendwie die Argumentation, du sagst, Transmenschen finden nicht unbedingt statt in jedermanns Leben. Und auf der anderen Seite aber auch Transathleten, Athletinnen sollten nicht in der Kategorie antreten sollen, für die sie sich ja entscheiden. Wie kann man denn Leute erreichen oder wie kann man denn Leuten das klar machen? Also ich finde es schwierig, irgendwie Leuten das Thema zu vermitteln, ohne Positivbeispiele zu haben.
Voll. Total. Bin ich total deiner Meinung. Mir fehlt auch so ein bisschen die ultimative Lösung für dieses Problem. Ich finde es schwierig, auf der einen Seite zu sagen, ja, man muss das von Fall zu Fall für Transpersonen entscheiden, in welcher Kategorie sie starten müssen. Ich glaube tatsächlich, und das ist eine sehr unbefriedigende Lösung oder ein Lösungsansatz, den ich habe, aber ich weiß einfach nicht, ob eine berufliche Sportkarriere für Transpersonen der richtige Weg ist. Mhm. Und das kann sehr, sehr frustrierend sein, gerade, also ich glaube, gerade ich verstehe das, weil ich lange Zeit exzessiv und intensiv Sport gemacht habe und ich glaube, wäre mir meine Pubertät und Transition nicht in die Quere gegrätscht, hätte es sein können, dass ich mich irgendwann auch auf professionellerem Niveau, gerade im Tennis, bewege. Aber eine berufliche Karriere daraus zu machen, wo es halt auch um Geld und Anerkennung und so geht, ich glaube, das ist einfach, so schade wie es klingt, der falsche Weg. Einfach durch den unabstreitbaren biologischen Vorteil, den man hat. Und es spricht ja nichts dagegen, wenn ich mich jetzt in einem Tennisverein wieder anmelde und mit einer Damenmannschaft spiele. Da, in Anführungszeichen, da geht es ja um nichts. Wenn es für die anderen Spielerinnen in Ordnung ist, so why not? Aber sobald es um mehr als die Freude am Sport geht, ist es gerade für Transfrauen schwierig. Ich meine, für Transmänner, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Verständnis sein, weil man da sagt, okay, das sind biologische Frauen. Wenn die meinen, sich mit biologischen Männern messen zu wollen, ja, ist halt deren Nachteil. So, aber die haben halt eine niedrigere Grundstärke, sag ich mal, per se. Deswegen wird, wie wir ja schon sagten, eher über Transfrauen gesprochen. Aber man kann es natürlich niemandem verbieten. Aber ich glaube, es ist einfach nicht der beste Weg, um ehrlich zu sein.
Es gibt aktuell auch den Vorschlag, dass Athletinnen zum Beispiel, die die männliche Pubertät nicht durchgemacht haben, zugelassen werden. Ist natürlich schwierig, wenn man wie bei dir so einen Fall hat, wo es natürlich erstmal dauert, sich das selbst einzugestehen. Ich denke, heutzutage geht es schneller und einfacher, weil wir das Vokabular dafür haben, als vielleicht zu deiner Jugend. Aber dann darf es natürlich nicht sein, dass man irgendwie wochenlang, monatelang auf irgendeinen Versicherungsbescheid wartet.
Voll. Und es hätte auch zur Folge, dass man halt für Kinder die Hormontherapie befürwortet. Wo ich auch sagen muss, bin ich kein Freund von. Ich kann auch hier wieder nur für mich selber sprechen, das ist mir ganz, ganz wichtig, das dazu zu sagen, weil natürlich gibt es auch Gegenbeispiele gegen meine Wahrnehmung, aber all der Schmerz, den ich in der Zeit verspürt habe, hat mir die ultimative Sicherheit gegeben, dass es für mich der richtige Weg ist. Ich, auch wenn ich damals hätte eine magische Fee zu mir gesagt, oh, mit 13, morgen wachst du als Julina auf. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, ja. Aber ich hätte die Tragweite niemals verstanden. Hätte ich nicht. Ich wäre jetzt im Endeffekt damit glücklich gewesen und hätte mir viele Jahre des Leides erspart. Aber ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht die Tragweite verstanden. Und ich glaube, da hat man auch... Ich glaube, wenn man sich zurückerinnert und so an die, keine Ahnung, 6., 7. Klasse denkt, was da so der eigene geistige Horizont ist, da denkt man, wann sind die nächsten Ferien? Ich möchte gern mit meinen Freunden ins Kino. Warum hat der schon das neuere Handy? Und keine Ahnung, so, das sind Dinge, an die man denkt. Und ich glaube, da diese unumkehrliche Entscheidung zu treffen, eine Hormontherapie zu starten, die halt, und da sagen ja auch viele, die Hormontherapie an sich ist nicht permanent. Doch. Also es ist kein Pauseknopf, es ist so ein Mix aus Pause und Stopp. Man hat niemals eine 100%ige Gewissheit, vor allem gerade weil man auf Pause drückt, das Leben läuft ja weiter. Du bleibst nicht 12, wenn du anfängst, die zum Beispiel Blocker, Hormonblocker zu nehmen, sondern du wirst ja 13, du wirst ja 14, du wirst ja 15. Und wenn du dann aufhörst, die Blocker irgendwann zu nehmen, weil du denkst, okay, war vielleicht doch die falsche Entscheidung, dann bist du mit 15, wenn alles gut geht, aber auf dem Pubertätsstand eines 12-Jährigen. So, du springst denn ja nicht dahin vor, wo du eigentlich gewesen wärst. Und deswegen, ja, bin ich auch nicht so, auch kein Freund von, um ehrlich zu sein. Und deswegen auch das als Grundvoraussetzung zu nehmen, macht Sinn. Finde ich, ist nur eine krasse Forderung oder Eintrittsbarriere für Transpersonen. Total, ja. Weil das natürlich auch Kinder dann irgendwo vor die Entscheidung oder Eltern in dem Kontext setzt. Will ich mein Kind jetzt chemisch kastrieren durch die Hormone, damit es die sportliche Karriere machen kann irgendwann, die es mit 12 meint zu wollen? So hätte man mich damals gefragt, was möchtest du vielleicht sportlich mal beruflich machen? Hätte ich wahrscheinlich gesagt Tennis. So, jetzt bin ich 30, habe die letzten 10 Jahre kein Tennis gespielt, außer einmal eine Stunde mit meiner Oma vor 2 Wochen. Und hätte ich das als Grundlage für so eine Entscheidung genommen? Ich glaube, da hätte ich nicht die Entscheidungskraft für gehabt.
Beim Marathon bist du jetzt als Frau angetreten. Du hast gesagt, mit einer durchschnittlichen Zeit. Ich finde, das war eine ziemlich gute Zeit. Ich glaube, du hast 2 Stunden 25 oder sowas gebraucht. Ne?
Ja.
Das ist schon gut.
Nee, ich wollte unter 2.
Okay, da zeigt sich wieder dein Ehrgeiz.
Also ich hab mir auch, nur um das einmal direkt dazu zu sagen, ein hohes Ziel gesetzt.
Ja.
Ich bin 2013 das erste Mal einen Halbmarathon gelaufen, direkt nach der besagten Hochzeit, die für mich rückblickend so traumatisierend war. Und da bin ich 1:58 gelaufen. Und da war ich so, das muss ich jetzt knacken, denn ich bin jetzt die bessere Version von mir selber. Ja, was ich nicht berücksichtigt habe in dieser Denkweise, ist halt, dass ich 9 Jahre älter bin, nicht aufgehört habe zu rauchen, auch die letzten Jahre hier und da mal einen Wein über den Durst getrunken habe und auch einfach Implantate im Körper habe, eine andere Fettverteilung und sportlich jetzt nicht so viel Zeit mir fürs Training gelassen habe. Ich habe knapp 12 Wochen für den Halbmarathon trainiert, aber von Stand null. So, und ja, da, im Endeffekt bin ich schon stolz, dass ich es ins Ziel geschafft habe. Das war dann auch das eigentlich große Ziel. Natürlich hatte ich den Wunsch, das mit der Zeit auch hinzukriegen, aber vielleicht klappt das ja dieses Jahr.
Das heißt, du läufst dieses Jahr nochmal?
Ich werde definitiv nochmal laufen, ja. Okay.
Auch wieder in den USA?
Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Der fällt nämlich dieses Jahr in den USA, wo ich Familie habe an der Westküste, so ein bisschen auf ein blödes Datum. Deswegen, ich guck mal, ob eventuell dort, auf jeden Fall auch hier in Deutschland, aber vielleicht werden es auch 2, 3.
Okay.
Aber ich habe mir gesagt, ich möchte erstmal nur die halben machen, also die 21 Kilometer. Wenn ich es schaffe, den Halbmarathon in meiner neuen persönlichen Bestzeit zu schaffen, dann traue ich mich eventuell auch mal an ganz voran.
Wie sieht denn so ein Training bei dir aus? Also wie trainiert man dafür, 22 Kilometer knapp zu laufen?
Ich habe anscheinend komplett falsch trainiert, weil ich nur so auf eigene, so blindlings losgelaufen bin. Und halt immer gedacht habe, okay, ich muss weiter laufen und gleichzeitig probieren, meine Pace, also meine durchschnittliche Kilometergeschwindigkeit zu halten. Oder vielleicht auch mal schneller werden oder so. Aber ich habe mich halt nicht so wirklich mit der eigentlichen Sportwissenschaft ums Thema Laufen beschäftigt und habe jetzt rückblickend voll viele Tipps von Leuten bekommen, die halt auch gesagt haben, nee, Julina, es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass du so immer schon 15, 16 Kilometer läufst. Das bringt gar nichts. So, probier eher Sprintläufe, Intervalle zu machen und auch mal zwischendurch nur 5 Kilometer, aber die auf wirklich Tempo. Und hier und da kannst du auch mal einen Long Run mit reinbauen und, keine Ahnung, mal 15 Kilometer machen. Also es macht gar keinen Sinn, dass du 4-mal die Woche 15 Kilometer läufst, weil alles, was du da mit deinem Körper antust, ist ihn komplett auslaugen. Ja, und du hast gar nicht die Kraft, um beim nächsten Run wieder volle Power zu geben. Ja, das wusste ich nicht. Das weiß ich jetzt. Vielleicht läuft es dann beim nächsten Mal auch besser.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Du nimmst ja deine Follower auf jeden Fall immer sehr nah mit, finde ich. Auch bei deinen sportlichen Aktivitäten. Das erste Mal, dass ich dich wahrgenommen habe, hast du tatsächlich auch immer diese Homeworkouts gemacht. Aha. Die gab es dann plötzlich nicht mehr. Was war da los?
Ich habe mich selber so ein bisschen vor die Challenge gesetzt. Ich glaube, das war 2020. Ja, oder 21, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich so ein bisschen durch den Lockdown in einer körperlichen... Oh, sorry, es
klingelt. Das Paket.
Ja. So.
Welcome back. Sehr pünktlich, dein Paketbrot.
Ja, ja. Kam wie erwartet. Hat alles geklappt.
Sehr gut.
Genau.
Beim Lockdown waren
Lockdown.
Wir.
Ja, ich habe mich zur Zeit des Lockdowns so ein bisschen vor die eigene Challenge gestellt, was an meinem Körper wieder mal auf die Reihe bekommen zu wollen. Man merkt, glaube ich, das ist wie so ein roter Faden, der sich in mein Leben durchzieht. Mhm. So immer so ein bisschen diese Highs and Lows. Und mir fällt es sehr, sehr schwer, so eine Grundbalance zu finden. Ich glaube, die habe ich aktuell. Klopf auf Holz, ich will hier nichts beschwören. Aber aktuell funktioniert es eigentlich ganz gut. Und ich habe mir damals die Challenge gesetzt, ich möchte eine 100-Tage-Sport-Challenge machen, weil ich irgendwo auf Pinterest gelesen habe. Es braucht,
da waren wir alle mal.
Ja, irgendwie, es braucht 76 Tage, um eine neue Routine zu etablieren. Und dann war ich so, okay, dann mache ich direkt 100. Mhm. Und es gibt auf TikTok ja auch diese 75-Heart-Challenge. Mhm. Hast du davon schon mal gehört?
Nee.
Das ist irgendwie, du musst jeden Tag 2 Workouts machen, jeweils 1 Stunde, 1 davon draußen, egal bei welchem Wetter. Du musst 10 Seiten in einem nicht-fiktionalen Buch lesen, also um dich zu bilden auch. Jeden Tag Fotos von dir, also so total übertrieben, so ein bisschen Military-gedrillt-mäßig. Ja, und davon die Light-Version habe ich gefühlt gemacht, dass ich halt 100 Tage am Stück Sport mache. Und ich habe es, glaube ich, auch irgendwie bis Tag 70 geschafft oder 80 sogar. Also theoretisch war ich sehr nah an dieser neuen Routine dran.
Mhm.
Ja, und dann kam ein ganz, ganz böser Hangover dazwischen.
Oh.
Und okay, morgen. es ging einfach nicht. Und
tschüss,
dann,
Routine.
Ja. Aber ja, und dann habe ich auch irgendwie gedacht, das ist ein bisschen Quatsch. Also ich muss ja nicht, und dann habe ich so rückblickend irgendwie geguckt und habe gemerkt, ich muss jetzt ja nicht jeden Tag Sport machen, so zwischendurch dem Körper eine Ruhephase auch mal zu gönnen, um dann beim nächsten Mal umso mehr viel mehr Power zu haben und Gas zu geben. So ist das viel gesünder als immer so auf dem Zahnfleisch zu laufen. So. Und natürlich, irgendwann, ich habe nicht jeden Tag irgendwie eine Stunde Gas gegeben oder so, aber ja, ich glaube, ich habe mich da so ein bisschen zu sehr an mit den mir selbst auferlegten Regeln festgebissen, anstatt das Ganze mit Spaß zu sehen, was es ja eigentlich machen soll. Ich denke, das sollte beim Sport immer der oberste Plan sein, das Ganze muss Spaß machen.
Mhm.
Und das ist auch mein Tipp, den ich allen Leuten mitgeben kann, die sagen, ich möchte mich so ein bisschen mehr bewegen, körperlich in Shape kommen oder so. Zwing dich zu nichts. Es macht keinen Sinn, dich ins Fitnessstudio zu prügeln, wenn du Fitnessstudio scheiße findest.
Mhm.
Dann probier andere Sachen aus, sei es Inliner fahren oder Tischtennis spielen oder Basketball oder wie auch immer. Mach mit einem Hundenspaziergang. Und wenn du keinen eigenen hast, dann frag in der Nachbarschaft, ob du da mal irgendwie aushelfen kannst. Keine Ahnung. Finde was, was sich nicht anfühlt, als ob du es tun musst, sondern als ob du es tun darfst. Und ich glaube, dann kommt der sportliche Aspekt irgendwann ganz von alleine.
Welcher Sport macht dir gerade am meisten Spaß?
Bei mir ist es tatsächlich das Joggen. Das fühlt sich jedes Mal an wie, oh geil, ich darf. Ich kann, ich nehme mir jetzt aus meinem Tag 30, 45, 60 Minuten und mache mein Handy auf Flugmodus und denke mir, das ist meine Zeit für mich.
Mhm.
Und das tut mir so gut. Und dann freue ich mich richtig darauf, dass ich mir jetzt gerade für mich selber diese Zeit genommen habe. Und ja, das war cool. Und tatsächlich hat mir das Tennisspielen neulich auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, auch dafür muss ich mir diesen Sommer mal wieder mehr Zeit einrichten.
Hast du sonst noch Pläne, die du jetzt sportlich verfolgen willst? Irgendwas, was du auf jeden Fall noch ausprobieren willst?
Nee, also konkret geplant tatsächlich nicht. Ich wäre auf jeden Fall offen, vielleicht im nächsten Jahr bei Let's Dance mitzumachen.
Yes.
Da habe ich auf jeden Fall große, große Lust zu.
Ja.
Mal gucken, das steht in den Sternen.
Da sehe ich dich auch. Also das wäre auf jeden Fall ein nächster Schritt, den man machen könnte. Nachdem du dich schon so gut bewiesen hast, also nach Turmspringen, bitte mach alle anderen Sendungen auch mit. Dieses Turmspringen ist mir immer noch dieses Bild. Also wer es nicht gesehen hat, bitte guckt es euch an, vom Handstand irgendwie von diesem super hohen Turm darunter zu springen. Es sah mega krass aus.
Ja, das war tatsächlich, ich muss es ein bisschen relativieren, aber es war mehr Glück als Verstand, aber trotzdem vielen Dank.
Das muss man sich aber auch erstmal trauen, ne? Also ich glaube, ich könnte noch nicht mal eine Arschbombe von da oben machen, weil es einfach mit der Höhe irgendwie nicht geht. Und da erstmal irgendwie seinen Kopf nach vorne zu schwingen, finde ich schon erstaunlich.
Ja, das Ding ist, ab dem Zeitpunkt, wo du Schwung genommen hast, geht ja kein Weg mehr zurück. So, und das Ding ist, man hat ja keine Angst vom Schwung nehmen. Und so habe ich es in meinem Kopf die ganze Zeit probiert zu relativieren. So, das ist wie so ein Domino-Effekt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe mir gesagt, okay, Jelina, du hast keine Angst vorm Schwung holen, denn nimm Schwung. Der Rest passiert von alleine. Und ja, das ist dann auch passiert.
Mega geil. Jelina, ich habe zum Schluss noch eine letzte Frage. Und zwar haben wir eine Playlist, die heißt Schweißausbruch für alle. Und da packen wir alle Motivationshits rein, die meine Gäste und Gästinnen so haben. Was ist dein Go-To-Motivational-Song?
Dafür habe ich tatsächlich auch eine kleine Playlist-Sekunde. Ich gucke mal, welcher gut reinpasst. Ich finde tatsächlich When I Grow Up von den Pussycat Dolls.
Sehr gut.
Sehr gut.
Gute Wahl.
Sehr gut.
Ja. Packen wir mit rein.
Kamera.
Das heißt, für alle, die die Playlist hören, sie wird größer, When I Grow Up, Pussycat Dolls. Ich danke dir, Jelina. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ich bin gespannt auf die ganzen Marathons, die du jetzt noch vor dir hast. Ich werde dich auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich danke dir sehr, dass du heute bei mir zu Gast warst.
Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Das war total Hammer. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Ah, super. Das freut mich.
Sehr cool.
Danke.
Mach's gut. Tschüss.